Wenn über die Wiederkunft Jesu gesprochen wird, klingt oft viel Trost und Freude an, doch die Bibel verbindet diese Hoffnung zugleich mit ernsten Worten über Gericht, Kampf und plötzliche Zerstörung. Wer nur die tröstlichen Verse kennt, kann geistlich schläfrig werden und die geistliche Auseinandersetzung, in der wir stehen, völlig unterschätzen. Die Frage ist daher nicht nur, ob wir an das Kommen des Herrn glauben, sondern ob wir in dieser Erwartung wach und nüchtern leben. Die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft und der Tag des Herrn. Wenn Paulus von der Wiederkunft Jesu spricht, berührt er keine Randfrage des Glaubens, sondern den Horizont, unter dem das ganze Christenleben steht. In 1. Thessalonicher 4 zeichnet er die tröstliche Seite: Christus kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen, die Entschlafenen werden auferstehen, die Lebenden werden mit ihnen zusammen entrückt, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Darauf zielt sein Satz, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Die Wiederkunft ist hier nicht Drohung, sondern Zuspruch, die Geschichte derer, die Jesus gehören, läuft nicht in die Dunkelheit aus, sondern findet ihr Ziel im Angesicht des Herrn. Der Trost besteht nicht in einer Flucht aus der Welt, sondern in der Gewissheit, dass kein Grab und keine Macht der alten Schöpfung ihn daran hindern kann, uns bei sich zu haben. Das Kommen des Herrn im vorangehenden Kapitel dient vor allem zum Trost und zur Ermutigung. Der Tag des Herrn in diesem Kapitel dient hingegen vor allem zur Warnung, denn im Wort wird er meist im Zusammenhang mit dem Gericht des Herrn erwähnt. Dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt, zeigt, dass sein Kommen verborgen gehalten wird und plötzlich eintreffen wird. Niemand kennt es im Voraus. Unmittelbar danach wendet sich der Blick, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der gleiche Christus, der seine Gemeinde tröstet, tritt als Herr des Tages auf, als der, der richtet, prüft, ans Licht bringt. Paulus erinnert daran, dass dieser Tag in der Schrift mit Feuer und Offenbarung verbunden ist, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird. Wo Menschen sich in einer trügerischen Ruhe einrichten und Friede und Sicherheit sagen, bricht plötzlich das Gericht herein. So stehen Trost und Warnung nicht nebeneinander, als wären es zwei verschiedene Programme Gottes, sondern gehören zu einer einzigen Wirklichkeit. Die Nähe Jesu ist für die Seinen Licht und Heimat, für die verstockte Welt aber das Aufbrechen des verdrängten Ernstes Gottes. Wer zu Christus gehört, ist nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese Zusage löst den Ernst des kommenden Tages nicht auf, sondern klärt seine Bedeutung. Es geht nicht mehr um die Frage, ob wir der ewigen Verdammnis anheimgegeben werden, darum hat sich der Herr am Kreuz ein für alle Maliachi gekümmert. Aber die Welt, in der wir leben, läuft dem Gericht entgegen. Sie steht unter der Spannung eines letzten Konfliktes zwischen Gott und Satan, zwischen dem verborgenen Wirken der Gesetzlosigkeit und der Offenbarung der Herrlichkeit Christi. Paulus beschreibt diese Spannung kosmisch: Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Wehen und wartet darauf, von der Sklaverei der Verderblichkeit befreit zu werden hinein in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In diese ringende Welt ist die Gemeinde gestellt, nicht als Kreis der Vertrösteten, sondern als Gemeinschaft derer, die schon jetzt das Licht der kommenden Welt in sich tragen. Die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft wird dann zur Wachsamkeit, wenn sie uns aus einer religiösen Schläfrigkeit herausruft. Sie ist keine Einladung zum Spekulieren über Zeiten und Zeitpunkte, gerade das entzieht Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Entscheidend ist nicht, ob wir den Kalender der Endzeit richtig ausrechnen, sondern ob wir in der Gegenwart so leben, dass der Herr uns in seinem Licht findet. Die Erwartung seines Kommens ist nüchtern, weil sie den Ernst des Gerichts sieht, und sie ist zugleich heiter, weil sie weiß, dass derselbe Tag, der die Werke erprobt, unsere endgültige Befreiung bedeutet. Aus dieser doppelten Perspektive wächst eine ruhige Entschlossenheit, mitten in einer Welt, die sich an ihren eigenen Sicherheiten berauscht, wach zu bleiben, den Herrn zu lieben und sich von ihm formen zu lassen. Wer so hofft, zieht sich nicht aus der Auseinandersetzung dieser Zeit zurück, sondern lernt, seine Schritte von dem Herr zu setzen, der kommen wird und dessen Ankunft schon jetzt den Maßstab für unser Leben bildet. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Die Verbindung von Trost und Warnung in der Wiederkunft Christi lädt dazu ein, die eigene Erwartung zu reinigen. Statt die Wiederkunft als fernes Lehrthema zu behandeln, darf sie zur inneren Orientierung werden. Die Zusage, für immer beim Herrn zu sein, gibt Mut in der Anfechtung, das Wissen um den Tag des Herrn schützt vor falscher Sicherheit und geistlicher Gleichgültigkeit. So entsteht eine stille, aber feste Haltung, wach in der Gegenwart, verwurzelt in der kommenden Herrlichkeit, verantwortlich in einer Welt, die ihrem Richter entgegengeht. Wachsamkeit, Leben im geistlichen Kampf. Paulus beschreibt die Christen als Menschen einer anderen Sphäre, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wer Sohn des Tages ist, kann nicht einfach so leben, als wäre die Nacht noch maßgeblich. Deshalb folgt unmittelbar der Ruf, so lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen. Schlaf meint hier nicht körperliche Ruhe, sondern einen Zustand innerer Abstumpfung, man lebt dahin, ohne zu merken, was geistlich geschieht, man reagiert auf äußere Ereignisse, ohne sie im Licht Gottes zu deuten. Wachsamkeit dagegen ist ein waches Herz und ein wacher Geist, die wahrnehmen, dass Geschichte mehr ist als das, was Nachrichten und Statistiken zeigen. Wachsamkeit steht hier im Zusammenhang mit einem Kampf, einem Gefecht. Manche Übersetzungen verwenden das Wort wachsam, ein Ausdruck aus dem Bereich der Kriegsführung. Soldaten im Kampf müssen wachsam und aufmerksam sein. Dass Wachsamkeit mit Kämpfen zu tun hat, wird durch Paulus' Erwähnung des Brustpanzers und des Helms in Vers 8 bestätigt. Ein Brustpanzer und ein Helm sind keine gewöhnliche Kleidung, sondern gehören zur Rüstung, die Soldaten im Kampf tragen. Dieses Wachen ist kein nervöses Alarmiertsein, sondern hat den Charakter eines militärischen Auftrags. Es ist bemerkenswert, dass Paulus Wachsamkeit sofort mit Bildern der geistlichen Kriegsführung verbindet. Wenn er sagt, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils, greift er bewusst die Sprache des Kampfes auf. Der Brustpanzer schützt das, was lebenswichtig ist, das Herz, der Helm das Denken. In Epheser 6 führt er das aus, darum steht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und empfangt den Helm der Errettung und das Schwert des Geistes, der das Wort Gottes ist. Wachsamkeit ist damit die Haltung eines Soldaten, der weiß, dass er in einer Frontlinie steht, zwischen der Wahrheit und der Lüge, zwischen dem Reich des Sohnes und den Mächten der Finsternis. Im Alltag zeigt sich diese geistliche Front oft unscheinbar. Sie verläuft durch Gewohnheiten, die unsere Aufmerksamkeit auf Gott dämpfen, durch Stimmen, die das Kommen Christi in vage Frömmigkeit auflösen, durch innere Trägheit, die den Kampf scheut. Wachsam ist nicht, wer ständig über politische oder prophetische Szenarien diskutiert, sondern wer sich innerlich an den Herrn bindet, damit seine Liebe nicht erkaltet und sein Urteil nicht vernebelt wird. Wachsamkeit schützt davor, sich von glänzenden, aber leeren Lehren betäuben zu lassen, die das Kreuz ausblenden und das Christenleben zu einem religiösen Wohlfühlprogramm verkürzen. Sie stellt uns an die Seite dessen, der selbst in Gethsemane wach blieb, als die Jünger schliefen, und der den Weg der Hingabe nicht abgebrochen hat. In dieser Perspektive wird Wachsamkeit zu einer ermutigenden Berufung. Sie bedeutet nicht, in dauernder Angst zu leben, etwas zu verpassen, sondern mit klaren Augen zu sehen, dass Christus Herr der Geschichte ist und sein Tag kommen wird. Wer so wach wird, gewinnt Freiheit von der Faszination des Augenblicks und von der Lähmung durch die Dunkelheit der Zeit. Anstatt in Resignation oder Geschäftigkeit zu verfallen, darf er in der Gegenwart des Herrn stehen, mit einem Herz, das sich nicht betäuben lässt, und mit einem Geist, der lernfähig bleibt. Gerade darin liegt Trost, in einer Welt, die sich in Ablenkung flüchtet, ruft Christus in eine wache, klare, kämpfende Liebe hinein, und er selbst ist der, der seine Wachen durchträgt. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören weder der Nacht an noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Darum steht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wachsamkeit als Leben im geistlichen Kampf öffnet den Blick dafür, dass das Christenleben nicht im Windschatten der Geschichte geschieht. Es hilft, innere Schläfrigkeit zu erkennen, die sich als Normalität tarnt, und erinnert daran, dass Gott uns an eine Front gestellt hat, an der Glaube, Wahrheit und Liebe umkämpft sind. In dieser Einsicht liegt kein Druck, alles im Griff haben zu müssen, sondern die Einladung, sich neu an den Herrn des Tages zu hängen und ihm zuzutrauen, dass er Herzen und Sinne wach hält, auch wenn die Nacht dichter zu werden scheint. Nüchternheit, Schutz für Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn Paulus zur Nüchternheit aufruft, hat er mehr im Blick als die Abwesenheit äußerer Trunkenheit. Nüchtern ist der Mensch, dessen inneres Zentrum nicht benebelt ist, dessen Wahrnehmung von Gott, sich selbst und der Welt nicht verzerrt wird. Darum verbindet er Nüchternheit eng mit dem Schutz der Grundstrukturen des Christenlebens, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Glaube, Liebe und Hoffnung sind für ihn nicht abstrakte Tugenden, sondern Kräfte, die konkrete Bereiche unseres Inneren durchdringen. Glaube ist mit dem Willen und dem Gewissen verbunden, Liebe mit dem Gefühl, Hoffnung mit dem Verstand. Jede dieser Zonen kann verfinstert, überreizt oder abgestumpft werden, und jede braucht Schutz. Vers 8 macht dies deutlich, wir aber, die vom Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung der Errettung. Die Worte Brustpanzer und Helm weisen beide auf geistliche Kriegsführung hin. Der Brustpanzer ist aus Glauben und Liebe und bedeckt und schützt unser Herz und unseren Geist gemäß der Gerechtigkeit Gottes. Der Helm ist die Hoffnung der Errettung, er bedeckt und schützt unser Denken, unseren Verstand. Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei grundlegenden Strukturen des wirklichen christlichen Lebens, wie es in 1 Thessalonicher 1:3 dargestellt wird. Glaube steht in Beziehung zu unserem Willen, einem Teil unseres Herzens, und zu unserem Gewissen, einem Teil unseres Geistes. Liebe steht in Beziehung zu unserem Gefühl, einem weiteren Teil unseres Herzens, und Hoffnung steht in Beziehung zu unserem Verständnis, einer Funktion unseres Verstandes. All dies muss geschützt werden, damit ein wirkliches christliches Leben erhalten bleibt. Ein solches Leben ist wachsam und nüchtern. Der Glaube berührt Entscheidung und Gewissen. In Römer 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Dieser Glaube ist mehr als Zustimmung zu einer Lehre, er ist ein sich überlassen an Christus, der unseren Willen auf seinen Weg ausrichtet. Gleichzeitig ist der Glaube an das gute Zeugnis des Gewissens gebunden, wo das Gewissen dauerhaft übergangen wird, kann der Glaube Schiffbruch erleiden. Nüchternheit bedeutet hier, die feinen Signale des Gewissens ernst zu nehmen und den Willen nicht von Stimmungen oder äußeren Drücken treiben zu lassen. Der Brustpanzer des Glaubens schützt diesen inneren Sitz der Entscheidungen, indem er uns immer wieder an die Treue Christi bindet, statt an unsere Launen. Die Liebe zielt auf das Herz mit seinen Emotionen. Jesus fasst das erste Gebot so, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben. Liebe kann entflammen, erkalten, verletzt werden und sich in Bitterkeit verkehren. Sie kann sich an Nebensächlichkeiten hängen oder an Götzen, die sie ausbrennen. Nüchtern lieben heißt, dass die Gefühle nicht die Führung übernehmen, sondern von der Liebe Gottes geordnet werden. Der Brustpanzer umfasst auch diesen Bereich, er bewahrt davor, dass verletzte Emotionen den Glauben zersetzen oder schwärmerische Begeisterung die Bindung an die Wahrheit löst. In dieser geschützten Liebe wächst eine innere Freiheit, die nicht von jeder Welle der Sympathie oder Abneigung hin- und hergeworfen wird. Die Hoffnung schließlich formt unser Denken. Sie richtet den Verstand auf das aus, was noch nicht gesehen wird. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ohne diese Aussicht verengt sich der Blick auf das Sichtbare, Sorgen, zynischer Realismus oder verträumte Eskapismen können das Denken fesseln. Der Helm der Hoffnung des Heils bedeckt diesen Bereich. Er erinnert daran, dass noch aussteht, was Christus versprochen hat, die Erlösung unseres Leibes und die Befreiung der Schöpfung von der Sklaverei der Vergänglichkeit. Nüchtern hofft, wer weder in Illusionen flüchtet noch in Verzweiflung versinkt, sondern seinen Gedanken immer wieder den Horizont des kommenden Herrn vor Augen hält. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Nüchternheit als Schutz für Glaube, Liebe und Hoffnung lädt dazu ein, das eigene Innenleben nicht sich selbst zu überlassen. Sie erinnert daran, dass Christus nicht nur das Ziel unserer Hoffnung ist, sondern auch der Hüter unseres Willens, unserer Gefühle und unseres Denkens. Wo er diese Räume ordnen darf, entsteht eine stille Festigkeit, die weder von Angst noch von Überschwang bestimmt wird. So wird das Warten auf sein Kommen zu einem Weg wachsender Klarheit, getragen von dem, der uns heute erhält und uns an jenem Tag unvergleichlich vollenden wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du wiederkommen wirst und dass dein Kommen sowohl unsere Rettung als auch das gerechte Gericht über diese Welt bringt. Du kennst unsere Neigung zur geistlichen Müdigkeit und Verwirrung, darum bitten wir dich, erneuere in uns eine wache Liebe zu dir und stärke unseren Glauben, bewahre unser Herz in deiner Liebe und richte unsere Hoffnung fest auf die Rettung, die du bei deinem Kommen offenbar machen wirst. Lass uns inmitten aller Erschütterungen in deiner Gegenwart leben und deine Freiheit und Herrlichkeit schon jetzt im Glauben ergreifen, bis wir sie eines Tages vollkommen sehen. In deiner bewahrenden Gnade sind wir sicher, auch wenn die Welt dem Gericht entgegengeht. Dir vertrauen wir unser Heute und unsere Zukunft an. Amen.